Ja, wie der Vortragstitel schon sagt, oder vor allem der Untertitel, soll jetzt ein bisschen um Python 3 gehen. Ich hoffe, ihr bringt schon mal so ein bisschen Python-Vorwissen mit. Hatte ich, glaube ich, auch mit in die Ankündigung geschrieben, dass das auf jeden Fall sinnvoll wäre. Hintergrund ist so ein bisschen, dass ich mich da jetzt auch aktuell mit dem Thema beschäftigt habe und auch bei mir in der Firma mal so versucht habe, ein bisschen zu pushen, dass man es jetzt mal langsam angeht. Und ja, ich möchte euch da auch ein bisschen einfach Erfahrung aus der Praxis, also so die wichtigsten Unterschiede Python 2, Python 3 vorstellen, Erfahrung aus der Praxis, wo es gerne hakt. Ja, also Python 3, worum geht es eigentlich? Das Thema Python 3 ist schon ein bisschen älter. Die erste Python 3-Version ist aus dem Jahr 2008, wurde Python 3.0 released. Die Diskussionen dazu sind noch ein paar Jahre älter. Im Prinzip geht es darum, dass die Python-Entwickler gesagt haben, ja, so über die Jahre hat sich halt so einiges an Gruscht in der Sprache angesammelt. Da würden wir jetzt gerne mal aufräumen und einige Änderungen in der Programmiersprache einführen, die nicht rückwärtskompatibel sind. Lief initial unter dem Codenamen Python 3000 und wie gesagt, mündete dann in diesem Release Python 3. Die ursprüngliche Idee war dann gewesen, dass man gesagt hat, okay, wir stellen halt Implementierungstools zur Verfügung, das kann halt jeder dann über seinen Python 2 Code laufen lassen, um den Python 3 kompatibel zu gestalten. Macht dann halt jeder einmal, dann ist die Sache gegessen. Hat sich leider ausgestellt, ganz so einfach funktioniert es nicht, weil es doch jede Menge Code gibt, der auch auf alten Systemen noch laufen muss. Das heißt, dass alle Anwender und alle Programmierer so auf einem Stichtag von 2 auf 3 umschalten, hat so komischerweise nicht funktioniert. Und das heißt, das ist sicherlich einer der Gründe, warum sich das ganze Thema so ein bisschen hingezogen hat, warum auch der Support für Python 2 denn noch bis Anfang 2020 jetzt ausgedehnt wurde. Das heißt, ab Anfang 2020 wird es keinen Support von der Python Foundation für Python 2 mehr geben. Kurz 2.7, das wird auch die letzte Release sein. Keine Bugfixes, keine Security-Fixes mehr. Und dementsprechend wird es dann auch sicherlich nochmal mit ein bisschen Zeitverzögerung, aber auch dann bald aus den Linux-Distributionen verschwinden. Und ja, dementsprechend kommt man um das Thema als Python-Programmierer jetzt so langsam nicht mehr drumherum, dass man so langsam sich mal Gedanken macht. Erstens mal natürlich einen Code, den man neu schreibt, was muss ich da beachten, damit er unter Python 3 läuft. Und natürlich auch Legacy-Code, der noch die nächsten Jahre auch noch überleben soll, auch langsam mal fit macht für Python 3. Weil das eben leider nicht so ist, also im Allgemeinen nicht so ist, dass Python 2 Code unverändert mit Python 3 läuft. Werden wir auch gleich noch sehen. Ja, also wie geht man das Thema an? Erster Ansatz ist gerne mal, ja, haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Es geht dann so lange gut, bis dann das erste System auftaucht, wo kein Python 2 mehr verfügbar ist oder wo die Python-Module, die man braucht, nicht mehr der Python 2 verfügbar sind. Wie das immer so ist, irgendwann kommt man dann unter Zugzwang. Je später man in die Situation reinkommt, desto mehr Stress gibt es und desto größer ist dann auch die Panik, die daraus entsteht, was meist nicht förderlich ist für einen geordneten Umstieg. Insofern wäre die Empfehlung, sich rechtzeitig mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, wie gesagt, 2 Jahre haben wir noch ungefähr, knapp 2 Jahre, ja, anderthalb inzwischen. Und im Sinne von, ja, als Programmierer ist man sowieso eigentlich immer, oder als ITler im Allgemeinen ist man sowieso eigentlich immer dabei, was dazu zu lernen, man sich also schnell bewegt. Und das ist halt auch so ein Thema, was man, wenn man irgendwie was mit Python zu tun hat, sich dort doch mal irgendwann so im Sinne von lebenslanges Lernen doch auch mal ansehen kann. Erster ganz wichtiger Punkt, den man zum Thema Umstieg wissen sollte, ist, dass also gerade auf Unix-Systemen referenziert man ja den Python-Interpreter über die Springzeile. Da steht typischerweise normalerweise bisher immer sowas wie User in Python drin. Im Moment ist das so, dass auf den meisten Distributionen das einfach noch auf den Python 2 zeigt. Ausnahme ist Arch Linux. Also wenn man damit zu tun hat, dann kriegt man da jetzt auch schon Probleme, wenn man da erstmal nur User bin Python drinstehen hat. Generell wäre also das Erste, was ich machen kann, wenn ich irgendwelche Legacy-Skripte habe, da mal die Shippingzeile oder äquivalente Aufrufe, die ich in den Skripten drinstehen habe, mal auszutauschen und da mal explizit User bin Python 2 reinzuschreiben. Es wird zumindest noch ein bisschen länger funktionieren, als wenn ich das nicht mache. Und dann der nächste Schritt ist natürlich, für Code, den ich neu schreibe, den natürlich gleich mit Python 3 zu machen. User bin Python 3. User bin Python ohne Nummer dahinter, Versionsnummer dahinter, sollte man nur noch verwenden für Code, bei dem man sich sicher ist, dass der wirklich unter beiden Versionen läuft. Genau, da gibt es auch ein PEP zu, also Python Enhancement Proposal. PEP 394, ich werde das nochmal nachlesen über die Details, aber das ist so wirklich das Wichtigste, dass man das wissen muss. Genau, also was hat sich jetzt eigentlich geändert? Was muss ich eigentlich wissen, wenn ich neuen Code schreibe? Es gibt so ein paar offensichtliche, eher kleinere Sachen und ein paar etwas größere Baustellen, also ein oder zwei etwas größere Baustellen. Die kleineren Sachen sind so Geschichten wie das Print-Statement wird abgeschafft. Es gibt nur noch eine Print-Funktion. Das Einfachste, was ich da machen kann, ist, dass ich, wenn ich Code schreiben will, also das wenn ich Code schreiben will, der auch sowohl mit Python 2 als auch mit Python 3 läuft, kann ich zum Future-Import, vom Future-Import-Print-Function, kann ich sagen, ich möchte jetzt in meinem Python 7 auch schon die neue Print-Funktionssyntax verwenden. Genau, und dann einfach normaler Funktionsaufruf und das, was bisher mit Spezialsyntax läuft, da gibt es dann halt entsprechende Keyword-Argumente für. Genau. Dann gibt es noch beim Exception-Handling, von Exception gibt es noch ein paar kleine Unterschiede. Beispielsweise kann ich mit Python 2 noch einen Wert, ich glaube, das kann man hier, gucken wir mal ein bisschen klein raus. Ja, danke. Ja. Genau, also bei Python 2 kann ich noch Frame Race als zweites Argument zu der Exception-Klasse noch einen String mitgeben, in eine Message, die den Fehler genauer beschreibt. Das geht mit Python 3 nicht mehr, sondern da ist halt einfach der Standard, dass ich die Message direkt als Argument an den Konstruktor von der Exception-Klasse gebe. Das funktioniert dann auch schon mit Python 2, also mit einem halbwegs modernen Python 2 geht das auch. Weiterer Unterschied im Exception-Handling ist noch, wenn ich den Exception irgendwie noch auswerten will, eine Variable schreiben will, eine Variable sprechen will in einem Exception-Händler. Da ist die alte Syntax in Python 2, ist halt das mit Komma abzutrennen. Das war schon in Python 2 immer so ein bisschen etwas verwirrend, weil ich ja auch in einem Exception-Händler sagen kann, ich will mehrere Exceptions abfangen gleichzeitig. Und das mit Komma abzutrennen war irgendwie sowieso immer so ein bisschen schwer zu sehen, ob ich oder manchmal nicht ganz eindeutig, ob die Syntax jetzt heißen soll, ich will jetzt mehrere Exceptions abfangen oder ich will die Exception halt in eine Variable schreiben. Das ist mit Python 3 jetzt deutlich eleganter. Das ist auch so ein Punkt, der funktioniert auch mit 2.7 schon. Kann man also auch ohne weiteres schon mal anfangen, die neue Syntax zu verwenden. Ja. Genau. Dann gibt es noch so ein paar fiesere Unterschiede, wenn ich die nicht beachte, kriege ich keinen sauberen Laufzeitfehler im Sinne von, ich kriege jetzt irgendwie einen Exception-Syntaxfehler oder ähnliches, sondern mein Code verhält sich einfach anders. Das heißt, es sind leider ein paar Punkte dabei, da kann ich nicht einfach hingehen, also es wäre ja so die, Der einfachste Ansatz, ich lasse meinen Code mal einfach unter Python 3 laufen, guck mal, was auf die Nase fliegt und behebt dann die einzelnen Stellen. Der Ansatz ist generell nicht zu empfehlen, gerade bei größeren Codebasen, aus genau dem Grund. Also in Python 2 ist es so, dass Division von, mit Integer-Argumenten standardmäßig Integer-Division macht, das heißt mit Truncation, also 2 durch 3 hier zum Beispiel, dann auf 0 getruncated. Das ist in Python 3 nicht mehr so, sondern in Python 3 liefert Division grundsätzlich Floating Point Ergebnisse zurück. Das kann, je nachdem wie der Code aussehen, dann schon mal zu unschönen Ergebnissen führen, gerade wenn ich da irgendwelche Vergleiche anstelle mit den Ergebnissen. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall die neue Syntax verwenden mit 2 Slashes, wenn ich die bisherige Semantik von Integer Division haben will. Genau, dann gibt es noch so ein paar kleinere Syntax-Elemente, die sich geändert haben. Gehe ich jetzt nochmal ganz kurz drüber, wenn es interessiert. Da gibt es auch natürlich in den Python Release Notes jede Menge Informationen zu. Es gibt auch natürlich jede Menge Webseiten, die sich damit beschäftigen. Relativ schön sind die Seiten auch von Python Modernize und Futurize. Wenn man nach den Stichworten sucht, da ist das nochmal im Detail beschrieben, aber nur, dass ihr das vielleicht schon mal gesehen habt. Generell ist es so, dass die ganzen ITER-Methoden von Dictionaries gibt es halt in Python 3 nicht mehr, sind halt in Python 2 immer noch eingeführt worden, also komme ich gleich nochmal drauf zurück, wo sich da das Default-Verhalten noch geändert hat. Aber was man sich generell schon mal merken kann, ist, dass ich ITER-Methoden einfach ersetzen kann ITER-Keys ersetzen kann durch einfach for-key in Dictionary, beziehungsweise wenn ich über Key-Value iterieren will, mache ich nicht mehr ITER-Items, sondern Items. Genau. Kleiner Wermutstropfen für Leute, die ich auf funktionale Programmierung stehen, dass die Funktion reduce ist nicht mehr im Standardumfang in Python 3 mit drin, also ist zumindest keine Standardfunktion mehr, sondern muss explizit aus den Functions importiert werden. Kann man aber auch verschmerzen, muss man halt einfach den Import noch mit reinschreiben. Jetzt kommen wir noch zu einem etwas größeren Punkt. Also wie gesagt, das, was wir bisher gesehen haben, waren ja eher so kleine Umstellungen, wo sich ein bisschen was an der Syntax geändert hat, okay. Das ist tatsächlich meiner Erfahrung nach so ein Punkt, wo man ziemlich mitkämpfen kann, eventuell. In Python 2 ist es ja so, dass große Teile der Sprache einfach encoding-agnostisch sind. Das heißt, standardmäßig, wenn ich nicht explizit sage, ich will jetzt hier irgendwo Unicode verwenden, habe ich einen Standarddatentyp SDR, also String, der im Prinzip einfach Byte-Strings sind. Das heißt, der guckt sich nicht an, in welchem Encoding sind die, sondern die werden einfach 1:1. Durchgereicht. Je nachdem, was ich damit machen will mit diesen Strings, kann das ein Vor- oder Nachteil sein. Wenn ich sowieso die Strings nur auf einem System arbeite, die Strings halt einmal einlese, irgendwelche Standardverarbeitung mitmache, wo ich jetzt nicht irgendwie so Zeichenkettenlängen bestimmen muss oder ähnliches, und die einfach rausgebe, dann funktioniert das in vielen Fällen erstmal problemlos, egal in welchem Encoding die Daten sind. Es gibt aber natürlich schon jede Menge Fälle, wo das schon in Python 2 problematisch sein kann. Gerade dann, wenn ich eine Mischung von verschiedenen Encodings habe. Beispielsweise, ich habe irgendwelche Dateien, die entweder Dateien, die noch in einem Legacy-Encoding sind, LTN1 typischerweise, die ich aber auf einem modernen System verwenden will, oder umgekehrt, ich habe noch irgendwelche alten Legacy-Systeme, die auch im Jahr 2018 immer noch nicht auf Unicode umgestellt sind, was angeblich schon mal vorkommen soll, und will da aber irgendwelchen Datenaustausch, sei es über Netzwerk oder einfach Dateien, die halt schon im modernen UTF-8 encoded sind, verwenden. Der muss ich halt in Python 2 auch schon wissen, dafür gibt es halt in Python 2 den Unicode-Typ. Wie gesagt, muss ich aber alles explizit machen, explizit decoden oder encoden. Genau. In Python 3 ist es jetzt so, verwirrenderweise, dass es immer noch einen Typ gibt, der auch SDR heißt, der macht aber nicht mehr dasselbe wie das SDR in Python 2, sondern SDR in Python 3 ist äquivalent zu Unicode in Python 2. Maximal ungeschickt gelöst, meiner Meinung nach, weil da ist Verwirrung vorprogrammiert, aber ja, so ist es halt. Also Standard-String-Typ in Python 3 muss man, also da ist so ein Punkt, wo ich aufpassen muss, gerade wenn ich Code habe, der sowohl unter Python 2 als auch unter Python 3 laufen soll. Genau, und das, was bisher in Python 2 der String-Typ war, also Byte-Strings, ist in Python 3, heißt jetzt in Python 3 Bytes. Ist zumindest mal so grob äquivalent. Also die Funktionen sind nicht ganz identisch. Python 3 Bytes hat halt eine Reihe von Funktionen, die eigentlich für Textverarbeitung notwendig sind, nicht mehr drin, weil es eben explizit für was anderes gedacht ist. Das heißt, einfach zu sagen, okay, ich kenne ja, oder ich will mich eigentlich mit dem Thema nicht beschäftigen, also verwende ich auch unter Python 3 einfach Bytes-Strings. Bytes funktioniert in der Regel auch nicht. Erstens, weil die Methoden, die ich brauche, eventuell gar nicht da sind. Und zweitens, weil Python 3, die Python 3 APIs unter der Decke schon viel Konvertierung machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Datei einlese unter Python 3 oder Kommandozeilenargumente auswerte, die kriege ich halt auch in Python 3 immer als String, das heißt als Unicode-String. Das heißt, wird per Default alles schon encoded und bzw. decoded. In den meisten Fällen heißt es allerdings auch, muss ich mich da erstmal nicht drum kümmern, sondern mein Code läuft halt erstmal implizit sozusagen mit Unicode-Konvertierung. Also mit alles, was an Daten reinkommt in mein Programm, wird halt automatisch entsprechend decoded und alles, was wieder rausgegeben wird, wird wieder encoded. Und ich arbeite kann halt in meinem Python 3 Programm einfach per Default mit Unicode-Strings arbeiten. Muss aber ein bisschen aufpassen, weil es an ein paar Stellen eben doch, wo ich mir dann doch Gedanken machen kann. Ein prominentes Beispiel ist zum Beispiel das Subprocess-Modul. Das heißt, wenn ich irgendwelche Unterprogramme starte in meinem Python-Skript und da irgendwelche Sachen reinschreiben will in den Subprocess oder Ausgaben auslesen will, die liefert mir Python 3 auch, also ähnlich wie Python 2, einfach als Byte-String zurück. Und da muss ich jetzt halt explizit wissen, welches Encoding verwendet eigentlich das Tool, was ich da aufrufe. Das kann durchaus unterschiedlich sein. Also das ist halt tatsächlich da leider nicht damit getan zu sagen, okay, das Tool wird halt das Standard-Encoding vom System verwenden. Stimmt in vielen Fällen, stimmt zum Beispiel dann nicht mehr, wenn ich halt, wie gesagt, ein altes Legacy-System habe, was halt noch in Latin 1 verwendet. Und da aber ein Curl mache auf irgendwelche Webserver, die dann UTF 8 verwenden. Wäre mal so ein typisches Beispiel, wo das schief geht. Und dann muss ich mir Gedanken machen, wie encode bzw. decode ich das. Da muss man ein bisschen aufpassen, encode, decode aufzurufen, ohne irgendwelche Argumente, ist in der Regel nicht das, was ich haben will, weil das einfach einen hart gecodetes Default Encoding verwendet. Und was noch fieser ist, dieses Default Encoding unterscheidet sich zwischen Python 2 und Python 3. Python 3 ist das UTF-8, das heißt, in vielen Fällen tut es dann vielleicht sogar zufällig, wenn ich da einfach einen Decode mache. Spätestens in Python 2 fliegt es mir wahrscheinlich um die Ohren, weil ASCII halt keinerlei Sonderzeichen abbilden kann und ich dementsprechend da einen entsprechenden Unicode-Decode-Error bekomme. Ich das versuche. Genau, unter Linux ist das Ganze noch relativ einfach und überschaubar, weil Linux-Systeme typischerweise ein Default-Encoding verwenden, das über die Umgebungsvariable LCOL gesteuert wird, beziehungsweise distributionsabhängig der entsprechenden Konfigurationsdateien wird es dann gesetzt. Genau, und das kann ich auch auslesen in Python, in meinem Python-Programm mit Local Get Preferred Encoding. Das heißt, das ist das, was ich unter Linux normalerweise haben will. Dieses Get Preferred Encoding ist halt das, was ich dann verwenden kann. Oder das, was ich halt dann explizit an das Encode bzw. an die Encode bzw. Decode-Methode übergeben muss. Wenn ihr das Pech habt, Python-Programme unter Windows laufen lassen zu müssen, da ist das Ganze noch ein bisschen komplizierter, weil in Windows kann es tatsächlich sein, dass es das ein und dasselbe Programm drei verschiedene Encodings verwendet. Oder vielleicht sogar vier im extremen Fall. Ja, also Default-Encoding für Austausch mit Netzwerk, vielleicht im Pro UTF-8. Dann gibt es ein File-System-Encoding für Dateinamen und Kommandozeilen-Argumente. Es gibt ein anderes Encoding für die Dateiinhalte, wenn es noch ein längeres System ist, wird kein Unicode verwendet. Und es gibt nochmal ein viertes Encoding, was eben das Terminal-Encoding darstellt, insbesondere wenn das Skript halt im CMD läuft. Und was eventuell halt auch von den Subprocesses, also wenn ich da irgendwie Subprocesses spawne und da die Ausgabe parsen will, dann kann es mir auch passieren, dass ich da halt dieses Terminal-Encoding berücksichtigen muss. Ziemlich fies. Genau, also das wäre mal so ein Beispiel, wie das denn aussehen könnte. Ja, genau, das wäre jetzt das Windows-Beispiel. Ein ganz einfaches Beispiel, Date/Fragezeichen mit Hilfe vom Date-Kommando abrufen. Damit kann man es mal ganz einfach testen, wie das funktioniert. Und dann muss ich halt in dem Fall einfach so Standard in Encoding, also explizit angeben. Und ja, wie gesagt, unter Linux normalerweise eben statt dem, sieht es halt ähnlich aus, nur dass ich halt statt dem Standard R Encoding das Get Preferred, also Local.Get Preferred Encoding nehmen muss. Wie gesagt, unter Python 3 ist es in der Regel so, wenn ich jetzt halt nicht irgendwelche Subprocesses habe, mit denen ich Informationen austausche, dass ich mir meistens keine Gedanken darüber machen muss, welche Encodings eine Rolle spielen, weil Python das implizit macht. Wenn ich jetzt mit meinem Skript gleichzeitig noch Python 2 unterstützen will oder muss, gibt es einen ganz einfachen Trick. Es gibt in Python, also in einigermaßen aktuellen Python 2 Versionen, 2.6 und 2.7, gibt es das I.O.-Modul und dieses I.O.-Modul enthält eine Open-Funktion, die kompatibel ist mit dem Standard-Open von Python 3. Das heißt, ich kann einfach einen Import machen vom I.O.-Import-Open, überschreibe damit das Default-Open, was ich nach Python 2 haben würde. Unter Python 3 geht es übrigens auch, da ist es halt ein No-Open. Und kann dann entweder einfach ohne irgendwas anzugeben Open auf meine Datei machen und kriegt dann, kann dann explizit implizit meine Dateien lesen und schreiben im Default-Encoding des Systems jeweils. Oder ich gebe beim Open halt, wie hier gezeigt, explizit das Encoding als Keyword-Argument an, das ich haben will. Achso, was generell natürlich auch zu empfehlen ist für alles, was irgendwie Daten über Systemgrenzen hinweg austauscht. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, den man berücksichtigen sollte. Also wenn ihr irgendwelche Daten lest oder schreibt, die zwischen Systemen ausgetauscht werden soll, wäre immer die Empfehlung, explizit reinzuschreiben, UTF-8. Weil alles andere funktioniert nicht systemübergreifend. Systemeinstellungen könnten unterschiedlich sein, also die Systemlockel, die ich habe, können unterschiedlich sein und ein unterschiedliches Encoding festlegen zwischen den Systemen. Ich kann, wenn ich halt sowohl Python 2 als auch Python 3 im Einsatz habe, ist das Default-Encoding anders. Das heißt, das einzig Sinnvolle, was ich da machen kann, ist wirklich das so hart zu coden. Und im Detail ist das tatsächlich das, wo ich so bei Konvertierungsversuchen von Python 2 nach 3 die meisten Schmerzen mit hatte. Gut, es waren auch teilweise Sachen dabei, wo ich glaube, ein bisschen Low-Level-Geschichten gemacht habe mit OS Read, OS Write, das heißt, irgendwelche File-Deskriptoren unter Umgehung der High-Level-Python-API gelesen und geschrieben. Da muss man sich halt erstmal hinsetzen und genau verstehen, an welcher Stelle mein Programm, also wo sind eigentlich die Schnittstellen von meinem Programm und an welcher Stelle kenne ich eigentlich das Encoding von meinen Daten, das heißt, an welcher Stelle kann ich das sinnvoll jetzt von ByteString nach Unicode konvertieren, beziehungsweise zurück, und was ist eigentlich das Encoding von meinen Daten. Das ist so ein Punkt, der ja, je nach Projekt doch etwas größere oder etwas mehr Gehirnschmalz erfordern kann, bis man das einigermaßen auseinandersortiert hat. Genau. Noch so ein Stolperstein, der etwas fies ist, weil er ähnlich wie das, die Geschichte mit der Integer-Revision, die wir vorhin hatten, nicht? Also die Vision von Integern produziert unter Python 3 per Default jetzt Floating-Point-Ergebnisse, dazu führen kann, im ungünstigsten Fall, dass mein Programm zwar läuft, aber falsche Ergebnisse produziert, weil sich es einfach anders verhält. Betrifft die hier gelisteten Funktionen, RangeMap, SIP, Filter, die man insbesondere bei der funktionalen Programmierung gerne einsetzt. Und es betrifft diverse Methoden von Dictionaries, also Keys, Values, Items. Und bei allen diesen Funktionen ist es so, dass Python 2 eine explizite Liste zurückliefert als Ergebnis. Das heißt, die Liste enthält per Konstruktion eine unabhängige Kopie der Daten, über die ich da iterieren will. Was typischerweise den Nachteil hat, dass gerade bei größeren Datenstrukturen das natürlich entsprechend viel Arbeitsspeicher braucht und eventuell auch wesentlich langsamer ist, als einfach die Daten eine oder die Elemente einen nach dem anderen zu behandeln. Und dafür gibt es ja in Python 3, in Python 2 auch schon Generatoren, denen das eleganter geht, nur dass die halt in Python 2 nicht wirklich voll verwendet werden. Da muss ich dann halt aus den ITER-Tools entsprechende Funktionen benutzen, beziehungsweise bei den Dictionaries gibt es dann eben diese Varianten von diesen Methoden, ITER-Keys, ITER-Values, ITER-Items, die statt diesen Iteratoren zu liefern. Das ist in Python 3 jetzt das Standardverhalten, dass Generatoren verwendet werden an all diesen Stellen. Ist normalerweise das, was man haben will. Kann, wie gesagt, im ungünstigsten Fall allerdings ein Stolperstein sein, weil wenn ich in der Iteration die zugrunde liegende Datenstruktur verändere, dann macht die Iteration nicht mehr das, was ich erwarte. In dem Fall, also da gibt es aber zum Glück einen relativ einfachen Workaround. Ich mache einfach eine List drumherum. Das List stellt mir halt aus dem Generator eine Liste. Dann habe ich mal eine unabhängige Kopie, der ich arbeiten kann. Genau, hier ist mal ein einfaches Beispiel, wo man das sehen kann, was tatsächlich, wenn ich das nicht beachte, in Python 3 schief geht. Also wenn ich zum Beispiel mal hier den zweiten Buchstaben aus dem String Typics aus einer Liste löschen möchte. Und ich da einfach, es ist jetzt vielleicht ein etwas konstruiertes Beispiel, aber man kann halt sehen, wo das Problem da ist. Genau, also das untere ist das, wie ich das intuitiv erstmal schreiben würde, wenn ich mir da keine Gedanken drüber mache. Ich mache einfach ein SIP der Liste mit einer entsprechenden Range. Funktioniert unter Python 2 auch so, wie ich das erwarte, nur unter Python 3 eben kommt da das unten angegebene falsche Ergebnis zurück. Es sei denn, ich mache das halt, mache halt wie gesagt ein List oben dargestellt. Ja, also wie gesagt, im Prinzip relativ einfach zu fixen, wenn ich erstmal die Stelle gefunden habe. Kleinerer Punkt ist noch Codeformatierung, das ist auch noch das ist vielleicht noch ein kleinerer Punkt, weil das normalerweise auch relativ schnell auffällt. Kriege ich normalerweise einen Fehler halt, wenn ich einen Syntaxfehler habe. Das heißt, sehe ich relativ schnell, muss man nur halt wissen, in Python 2 kann ich Tabs und Spaces für Einrückung mischen, das ist in Python 3 nicht mehr erlaubt. Und die Empfehlung ist auch in konform mit PEP 8 einfach zu sagen, ich verwende nur Spaces, keine Tabs für Einrückung. Genau. Also, das waren so die Basics, die ich auf jeden Fall wissen muss, wenn ich irgendwie mit Python 3 arbeite. Jetzt, egal ob ich jetzt Code neu schreibe oder existierenden Code portieren will, Wenn ich existierenden Code habe, den ich portieren will, gibt es wie gesagt noch ein paar, bestimmt, Sachen zu beachten. Also der erste Punkt, bevor ich irgendwelche Portierungen anfange, ist natürlich erstmal sicherzustellen, dass ich meinen Code auch in Versionskontrolle habe. Das ist das Erste, was ich machen würde. Portierung von Python 2 auf 3 ist so schon schwierig genug, wenn ich nicht mehr einen Überblick habe, was ich eigentlich geändert habe, wird es nicht gerade leichter. Genau, grundsätzlich, ich habe jetzt an ein paar Stellen ja schon angesprochen, es gibt so ein paar Features, die unter Python 3 einfach subtil anders funktionieren, das heißt, wo ich nicht gleich eine Exception oder einen ähnlichen oder offensichtlichen Fehler bekomme, sondern wo sich mein Code eventuell anders verhält. Das heißt, was ich eigentlich nicht machen will, ist entweder händisch über den Code drüber zu gehen und zu hoffen, dass ich jetzt alle Stellen erwische oder einfach den Code eben in Python 3 laufen zu lassen und zu gucken, wo es auf die Nase fliegt, weil je nach Eingabedaten oder je nach Testdaten, die ich da als Eingabe verwende, kann das sein, dass ich da bestimmte Fehler gar nicht finde. Sondern das, was ich auf jeden Fall machen will, ist eine automatische Konvertierung mit entsprechenden Tools. Wenn meine Python-Programme nur in einem relativ überschaubaren Bereich im Einsatz sind oder nur auf Systemen, die ich selber kontrolliere, kann ich eventuell sagen, okay, ich brauche Python 2 jetzt gar nichts mehr zu unterstützen, sondern ich kann wirklich zu einem Stichtag sagen, ich steige von Python 2 auf 3 komplett um. Das ist ja, wie gesagt, das, was die Python-Entwickler ursprünglich beabsichtigt hatten als Migrationspfad. Funktioniert halt typischerweise bei Bibliotheken nicht, die von vielen Leuten verwendet werden. Das war der Hauptpunkt. Das hat auch dazu geführt, dass halt die Portierung von Bibliotheken, also mit dazu geführt sicherlich, dass die Portierung von Bibliotheken sich relativ lang hingezogen hat. Und, also einige relativ wichtige, häufig genutzte Bibliotheken sind tatsächlich erst irgendwann Ende letzten Jahres auf Python 3 oder für Python 3 fit gemacht worden oder umgestellt worden. Das heißt, bis vor einem halben Jahr oder so gab es tatsächlich noch viele Projekte, die man gar nicht portieren konnte, weil einfach die Abhängigkeiten noch nicht portiert waren. Okay, das war jetzt eine kleine Exkursion. Also wie gesagt, es gibt, wenn ich Python 2 nicht mehr unterstützen brauche, dafür bringt Python 3 schon so ein kleines Skript mit, das nennt sich 223. Das ist relativ einfach in der Handhabung, das lasse ich einfach über alle meine Python Libraries und Python-Skripte drüber laufen und mache dann implizit halt oder mache dann halt einfach die Konvertierung standardmäßig, schreibe die konvertierte Version auf Standard-Out. Mit minus minus write kann ich ihm sagen, schreib es in die Datei zurück. Wenn ich sowieso das unter Versionskontrolle habe, ist das Einfachste, was ich machen kann. Ich habe halt einmal den Python 2-Stand committed, dann brauche ich da an der Stelle des 223 nicht nochmal eine Backup-Kopie von meinen Daten anlegen lassen. Das heißt, ich lasse mit minus minus no Backups laufen. Genau, und im Idealfall ist es damit getan. Einfachen Sachen. Oft habe ich, wie gesagt, allerdings die Anforderung, dass mein Code aus welchen Gründen auch immer noch mit Python 2 laufen muss. Weil entweder das eine Bibliothek ist, die Abhängigkeiten hat, die noch unter Python 2 laufen, oder weil es halt auf ein Legacy-System noch laufen muss. Das heißt Legacy-System. Das ist ja zum Beispiel, also gerade bei Enterprise-Distributionen, die sind ja generell etwas konservativ und das aktuelle Red Hat Enterprise Linux 7 zum Beispiel verwendet standardmäßig auch noch Python 2, das sollte sich jetzt erst mit Red Hat DL 8 erst ändern. Also das kann gut sein, dass ich das noch brauche, dafür gibt es verschiedene Tools. Dafür gibt es auch automatische Konvertierungstools. Die meisten generieren Code, der von einem SIX-Paket abhängt. Das heißt, entweder muss ich das auf dem Zielsystem installieren, das kann ich mit pip installieren, das SIX-Modul. Zum Glück besteht das aber eigentlich nur aus einer Python-Datei. Das heißt, zur Not kann ich auch einfach diese Datei mir aus dem Git-Repo holen und in mein Projekt mit reinkopieren, wenn ich da halt nicht noch eine zusätzliche Abhängigkeit einführen will. Das ist das eine, wo ich aufpassen muss, ich brauche das SIX-Paket. Und dringende Empfehlung wäre, die sicherzustellen, wenn ich schon Python 2 und 3 parallel unterstützen muss, dass ich dann nur die Version 2.6, 2.7 und 3.3 oder höher verwende oder nur die unterstütze. Das ist auch noch mal eine etwas blöde Stolperfalle. Also bei Python 2 kann man so irgendwie, ist noch irgendwie einzusehen oder ist vielleicht noch intuitiv einzusehen, dass mit älteren Versionen bestimmte Sprachkonstrukte, die mit Python 3 default werden, einfach noch gar nicht unterstützt werden. Insbesondere fehlen in 2.5 noch so Sachen wie die Print-Function, Unicode-Virtuals, I.O. Open, also Sachen, die ich eigentlich schon haben will, um einigermaßen komfortabel Code schreiben zu können, der mit beiden Versionen läuft. Fieserweise ist es aber auch noch so, dass ich auch bei Python 3 aufpassen muss, weil, wie gesagt, die Python-Entwickler erstmal nette Idee hatten, ja, wir machen einfach mal so eine Hauruck-Aktion und dann wird einfach einmal der ganze Code konvertiert und wir brauchen einfach eigentlich gar keinen Code, der mit beiden Versionen kompatibel ist. Dementsprechend sind halt aus der Version 3.0 einige Features, wie zum Beispiel die Unicode-Literals, rausgeflogen. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, Code, der mit 2.7 und 3.0 laufen soll zum Beispiel, oder zumindest keine einfache Möglichkeit, da irgendwelche Unicode-Virtuals in meinen Code reinzuschreiben. Das Beste, was ich machen kann, ist dann, da gibt es halt auch im Six-Module Workarounds für, da gibt es dann halt entsprechende U-Funktionen, aber das ist alles, es geht irgendwie auch, dass man das auch noch 3.0.3.1 3.2 auch noch unterstützt, aber es wird ziemlich unschön. Also wie gesagt, von daher die Empfehlung auf jeden Fall mindestens Python 3.3 zu verwenden, da gibt es nämlich dann auch einige, oder da sind dann Stück für Stück dann einige Features, die für Kompatibilität mit Python 2.7 notwendig sind, wieder eingeführt worden. Auch weil sie unter Python 3 nicht NoOps sind, wie zum Beispiel der Unicode Strings. Also wie gesagt, Strings in Python 3 sind ja per Default Unicode, das heißt, das U davor macht einfach gar nichts, brauche ich aber halt, damit mein Code unter Python 2 und 3 identisch funktioniert. Genau, wie gesagt, es gibt eine Reihe von Tools, die können wir hier machen. Meiner Erfahrung nach ist das, was so am besten funktioniert, am ausgereiftesten zu sein scheint, das Python Modernize. Das hat ein paar nette, also erstens mal findet es, wie gesagt, meiner Erfahrung nach, viele Code-Stellen, die angepasst werden müssen, insbesondere die Syntaxänderungen, die jeweils so oder die ich durchgegangen bin. Aber auch einige Module in der Standardbibliothek, die umbenannt wurden. Da bin ich jetzt noch nicht drauf eingegangen, muss man normalerweise jetzt auch nicht so unbedingt wissen, weil entweder guckt man es halt für neuen Code in der Python 3 Doku nach oder man verwendet halt ein entsprechendes Tool, was automatisch diese Übersetzung macht. Das Ganze generiert per Default, also Python Modernize erzeugt per Default auch Code, der nur mit Python größer 2.6 läuft. Und wie gesagt, von dieser Six-Bibliothek abhängt. Es gibt ein paar Alternativen. Es gibt ein Tool, das nennt sich Futurize, also ein Python Future-Projekt. Das hat so ein bisschen den Nachteil, dass das nochmal eine eigene Kompatibilitätsbibliothek mitbringt. Und der generierte Code hängt halt dann von dieser Bibliothek ab und die ist halt ein bisschen größer und komplexer als das Six-Modul. Es ist halt nicht eine einzelne Datei, die ich einfach mal schön in mein Projekt reinkopieren kann. Ist also noch eine etwas größere Abhängigkeit, die ich mir damit einhandle. Und so ein paar kleine Tools, die meinem Eindruck nach etwas weniger ausgereift waren, wie Sixer oder 226. Ja. Das Wichtigste. Dann gibt es noch so ein paar fiese Stolperfallen, die ich so bei der Konvertierung reingelaufen bin. Den ersten Punkt habe ich im Prinzip auch schon angesprochen, Subprocess. Die Subprocess API verwendet zwar teilweise schon Unicode-Strings, also insbesondere kann ich Kommandozeilenaufrufe als Unicode einfach übergeben. Insofern ganz praktisch, nur sobald ich halt mit dem Subprocess irgendwelche Informationen über Standard-In, Standard-Out, Standard-Java austauschen will, krieg ich halt per Default erstmal Binär-Streams. Genau, die ich dann explizit konvertieren muss. Dieses Problem, in das ich tatsächlich reingelaufen bin, ist, dass ich an bestimmten Stellen einfach dadurch, dass sich interne in der Sprache geändert haben, manchmal das Timing von Multiprocess oder Multithreaded-Anwendungen ändern kann, was latent vorhandene Probleme dann zum Vorschein bringen kann. Jeder, der schon mal irgendwie Parallelcode geschrieben hat, weiß da wahrscheinlich auch ein Lied von so singen. Das ist, ja, also Parallelcode zu debuggen ist manchmal nicht witzig. Und das kann natürlich so ein Punkt sein, wenn ich auf Python 3 umstelle oder wenn ich beides parallel habe, muss dann mit der einen Version tun, mit der anderen nicht, einfach weil irgendwo das Timing unterschiedlich ist. Noch so ein kleiner fieser Unterschied in dem Zusammenhang, den ich auch nirgendwo in der Doku oder in den gängigen Übersichten, was sich so geändert hat, gefunden habe, ist, wie gesagt, es gibt ja in Python 3 das Print-Statement nicht mehr, sondern das ist die Print-Funktion. Und eine Spezialsyntax, die Print-Funktion hat, ist, dass wenn ich eine Argumentliste mit einem Komma hinten abschließe, dann macht das Print ja am Ende kein Newline. Dafür gibt es auch im Prinzip im Python 3 Äquivalent. Das ist nämlich das Keyword-Argument End. Da kann ich einfach einen String angeben, explizit, der am Ende von meinen Argumenten ausgegeben werden soll. Deshalb per Default wäre halt End einfach gleich Newline. Wenn ich es explizit angebe, verhindere ich damit auch den Zeilenumbruch. Der fiese Unterschied ist jetzt, dass das Print-Statement auch in der Version am Ende noch einen Flush auf die Ausgabe macht. Das heißt, es stellt sicher, dass das, was ich da ausgebe, tatsächlich aus dem Puffer geleert wird. Also typischerweise wird der Puffer ja automatisch nur geleert am Zeilenende. Also läuft man da rein. Das macht aber die Print-Funktion leider per Default nicht. Das ist relativ fies, weil ich dann, also gerade wenn ich das versuche zu debuggen, dann habe ich halt so Phänomene wie, ja, mein Programm hat es doch richtig ausgegeben, warum kommt das denn da an dem Subprozess nicht an? Und da mal rauszufinden, ist einfach das Flush-Field, ja. Also wie gesagt, ein ganz netter Stolperstein. Es gibt in Python 3 ein Keyword-Argument Flush, mit dem ich der Print-Funktion sagen kann, dass sie den Flush machen soll. Wenn ich nur Python 3 verwende, geht das also. Nur dummerweise hat die Print-Funktion, die ich in Python 2 aus dem Future importieren kann, dieses Argument nicht. Das heißt, im Zweifel muss ich da halt explizit das Standard-Out-Flush machen. Genau. Noch so ein kleiner Stolperstein im Zusammenhang mit Unicode. Ich hatte eingangs ja schon zum Thema Unicode und Textkonvertierung, Textbytes gesagt, dass es in Python 2 schon eine ganze Reihe Anwendungsfälle gibt, wo dieses Modell, ich bin komplett Encoding-agnostisch, ich mache gar kein Encoding oder Decoding, wo das tatsächlich funktionieren kann. Das heißt, wo ich in manchen Fällen zumindest tatsächlich funktionierenden Code schreiben kann, auch wenn der Code eigentlich konzeptionelle Fehler enthält. Ja, wenn ich mir da nicht so richtig Gedanken darüber gemacht habe, an welchen Stellen eigentlich jetzt welche Variable, welches Encoding hat, wo ich von wo nach wo konvertieren muss. Hinzu kommt, dass ich in Python 2 auch mehrfach encoden oder decoden kann. Das ist etwas fies, weil solange ich nur mit ASCII-Text teste, funktioniert das auch alles wunderbar. Je nachdem, in welche Richtung ich da konvertiere, kann es sogar mit Umlauten funktionieren, auch wenn die hinterher ein bisschen kaputt sind, aber eventuell fällt das halt auch beim Testen nicht auf. In Python 3 bekomme ich an der Stelle aber einen expliziten Attribute-Error. Was zumindest für neuen Code sicherlich ein Vorteil ist, weil das ist eigentlich ja das, was ich haben will. Wenn ich irgendwo einen konzeptionellen Fehler habe, will ich nicht, dass meine Daten, je nachdem, welche Testdaten ich da oder welche Eingabedaten ich habe, jetzt eventuell einen Fehler produzieren oder nicht, sondern ich will schon eigentlich eine explizite Exception, wenn ich versuche, einen String, der schon decoded ist, zum Beispiel, also einen Byte-String, den ich schon decoded habe, nochmal zu decoden. Und das führt aber halt dazu, dass wenn das Code, der unter Python 2 irgendwie so halb läuft, unter Python 3 dann eventuell jetzt mal so eine Attribute-Error-Exception schmeißt. Muss man halt nur auch wissen. Ja. In diesem Sinne, wie gesagt, es gibt ein paar Stolperfallen, aber ich denke, es hat sich auch einiges, ist auch einiges besser geworden in Python 3 und ich denke, es zahlt sich aus, sich damit zu beschäftigen, sobald man da so eine etwas schmerzhafte Transition erstmal durch hat, finde ich, ist doch vieles angenehmer. Und in diesem Sinne, ja, wünsche ich euch auch mit Python 3 dann noch weiter Happy Coding und habe so ein paar Minuten für Nachfragen, wenn ihr mich habt.
Ja. Was findest du denn so die besten Neuerungen oder so? Gibt es da irgendwelche, wo du sagst, da Python 3, findest du sehr gut, dass es das jetzt neu gibt? Oder?
Also tatsächlich das Encoding-Handling. Weil das, wie gesagt, es ist erstmal, im ersten Moment ist es erstmal fies, dass man sich mit dem Thema mehr beschäftigen muss als unter Python 2. Gerade bei kleinen Skripten ist das vielleicht eher ein Nachteil, aber bei Programmen, die von vielen Usern verwendet werden und wo es vielleicht auch darauf ankommt, dass es sich unter allen Umständen mit allen Encodings, die da so rumfliegen, richtig verhält, ist es schon ein Vorteil, dass Python 3 da wesentlich strikter ist. Wobei es da auch noch ein paar Stolperfallen in vielen Python 3-Versionen. Ich glaube, mit 3.6 gibt es nochmal, oder mit 3.6 oder mit 3.7 haben sie nochmal da ein bisschen dran geschraubt und nochmal einige Fehler in dem Zusammenhang behoben, wenn Python, also insbesondere wenn du Python-Programme in der C-Local laufen lässt. Ja, das wäre mal so. Und grundsätzlich vieles ist ja schon durchdacht. Es hat ja schon gute Gründe, warum diese Änderungen gemacht werden. Beispielsweise der Wechsel von Listen als Rückgabewert auf Generatoren ist ja auch was Sinnvolles. Ich muss mir an vielen Stellen gar keine Gedanken mehr darüber machen, ob mein Code jetzt so performant ist und mit großen Datenmengen noch klarkommt. Auch eine sinnvolle Geschichte. Es gibt so ein paar kleinere Sachen, die sich in der Standardbibliothek noch verbessert haben. Gerade so rund um Pip und Easy Install, was es da gibt. Es gibt einige Sachen, die da ein bisschen aufgeräumt wurden. HTTP-Server zum Beispiel. So, das wäre so das, was mir spontan einfällt.
Ja. Würdest du sagen, ist der größte Aufwand, wenn ich jetzt sagen soll, so ein Code migriere, ist es tatsächlich, sind es diese kleinen semantischen fiesen Fehlerchen oder ist es so, sagen wir mehr oder weniger so straight ahead, wenn ich es mal daraus sage, wo ist der Aufwand, der schlussendlich bei unserem
Code ist? Hängt natürlich stark davon ab, was für einen Code du hast. Wie viel Low-Level du machst, bei dem, was ich so gemacht habe, wo halt wie gesagt auch so ein paar Low-Level-Geschichten oder Low-Level-Tricks mit drin waren, war tatsächlich ein großer Teil, erstmal so das Encoding-Denkfehler zu beheben. Erstmal wirklich sauber auseinander zu sortieren, an welchen Stellen habe ich Byte-Strings, an welchen Stellen habe ich Unicode-Strings und welches Encoding verwende ich wo. Das ist ein Teil und dann der andere Teil, der halt relativ viel Aufwand machen kann, sind so diese fiesen Stolperfallen, die ich jetzt hier zum Schluss mal, also an die man normalerweise gar nicht so denkt, ja, also wie zum Beispiel das mit dem Timing und Multiprocessing, wo da plötzlich irgendwas zum Vorschein kommen kann, oder wie das Flash, was ist das fehlende Flash da in dem Print. Es sind so Sachen, die können halt relativ lange dauern, bis du da den Fehler gefunden hast. Ansonsten grundsätzlich das erstmal so halbwegs fit zu machen, ist normalerweise, du lässt halt einmal dieses Konvertierungstool überlaufen, das ist halt relativ schmerzfrei. Aber halt wie gesagt, so die Stolperfallen, die halt ein Konvertierungstool nicht automatisch abfangen kann, da kannst du halt ein bisschen offen. Aber also wie gesagt, hängt ganz davon ab, was für einen Code du hast. Also es kann sein, dass es wirklich damit getan ist, da ein Modell erst drüber laufen zu lassen und es tut alles schon. Jo, wenn es sonst keine Fragen gibt.